Ich möchte heute Morgen ein Wort lesen aus Johannes 19. Wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne auch mit aufschlagen. Johannes Kapitel 19. Und zwar geht es um den Josef von Arimathea. Kann man das ein bisschen leiser machen? Ich habe so Angst, dass das irgendwann überschlägt hier. Ja? Aber wenn ich noch das... Ja? Also wenn es anfängt zu fiepen, dann gehe ich wieder weg, ja? Oder ein bisschen Höhen wegnehmen geht vielleicht auch. Weil bei mir pfeift es in einem Ohr und dem anderen auch. Wenn es euch nicht stört, ist okay. Also Johannes 19, 38. Da steht danach, also nach Jesu Tod am Kreuz, danach bat den Pilatus Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Das ist ein bisschen schwieriges Deutsch, ich habe die alte Lutherbibel noch. Also der Josef von Arimathea hat Pilatus gebeten darum, ob er, Josef von Arimathea, den Leichnam Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er herab und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu gekommen war und brachte Myrrhe und Aloe untereinander bei 100 Pfunden, ungefähr 30, 35 Kilogramm an Spezereien, um den Leichnam Jesu zu balsamieren. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in leinene Tücher mit den Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt wurde, ein Grab, und im Garten ein neues Grab, in welches niemand je gelegt war. Dahin legten sie Jesum um des Rüsttages willen der Juden, dieweil das Grab nahe war. Bis dahin. Die Verse, die wir hier lesen, beschreiben die Situation kurz nach dem Tod Jesu. Der Josef von Arimathea traf unter dem Kreuz den Nikodemus. Und beide haben an dem Leiden und an dem Sterben Jesu zum Glauben gefunden, muss man sagen. Vielleicht hätten die das damals so nicht beschrieben, aber es war von innen her ein tiefes Überzeugtsein davon, dass Jesus recht hatte. Und wenn wir uns erinnern, dass Jerusalem in hellster Aufruhr war, als Jesus sowohl eingezogen ist nach Jerusalem, als auch nachher unterm Kreuz, wie irrsinnig Staub in die Luft werfen, rufen, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Tiefster Hass, wie besessen, muss man fast sagen, gegen den Herrn sich aufgelehnt haben. Und am Ende alle still nach Hause gehen. Dann kann man sich vielleicht ein bisschen in die Situation hineinversetzen, wie die Zeit damals gewesen muss und wie eindrücklich dieses Sterben Jesu am Kreuz gewesen sein muss. Eine wilde, johlende Menge, voller Wut, aufgebracht, aufgestachelt, aufgehetzt. Und zum Schluss schlagen sie sich an die Brust und gehen still nach Hause. Unter dem Geschehen von Golgatha hat der Josef von Arimathea den Mut gehabt, sich zu Jesus zu bekennen. Weil er gesehen hat, wer da am Kreuz hing. Und der Josef von Arimathea war jemand, wie die Bibel uns sagt, der was zu verlieren hatte. Der hatte Macht, der hatte Ansehen, der war im Hohen Rat, der war in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, im ökumenischen Rat, ich kenne mich nicht so sehr aus da. So jemand muss das gewesen sein. Mit Ansehen. Aber sagt die Bibel, der war ein heimlicher Jünger aus Furcht vor den Juden, weil die Juden gesagt haben, wer Jesus nachfolgt und wer bekennt, dass er der Christus ist, das, was ihr und was ich ja auch tun, der wird ausgeschlossen. Der gehört nicht mehr dazu. Johannes 9. Der muss raus. Und der Tod Jesu war auch beschlossen. Aber der Josef von Arimathea ist jemand gewesen, der nicht all den Beschlüssen, die im Hohen Rat gefasst wurden, zugestimmt hat. Der hat bei manchen Punkten den Mut gehabt, und den brauchen wir heute auch, Nein zu sagen. Er hat gesagt, das, was er hier beschließt, ist nicht in Ordnung, entspricht nicht der Schrift. Muss man schon mal haben, den Mut. Und ich akzeptiere immer und respektiere auch Brüder und auch Schwestern, die ganz klar sagen, was sie wollen. Und den Mut haben zu sagen, hier, so ist recht, so sagt die Schrift. Ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch Zeiten bekommen, wo die Beliebigkeit der 80er Jahre und 70er Jahre immer weniger wird, sondern wo man sucht nach Leuten, die klare Linien vorgeben und die wissen, worüber sie reden und die für eine Sache einfach mal einstehen. Mehr und mehr brauchen wir die. Und der Josef von Arimathea war jemand, der im Hohen Rat saß und nicht mit allem einverstanden war, was dort entschieden wurde. Es widersprach seinem Rechtsgefühl und widersprach auch seinem Glauben. Und auch wenn er äußerlich viel zu verlieren hatte, Ansehen, Macht, Stand, Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit, wusste er doch, dass er zu den übrigen im Hohen Rat nicht mehr zugehörig war. Der hat da keine Heimat mehr gehabt. Der hat gemerkt, hier wird ein Weg eingeschlagen, der ein falscher Weg ist. Und mit dem Hintergrund, mit dem Gedanken und mit dem Kreuzesgeschehen, was er gesehen hat, dann auf Golgatha, als Jesus stirbt, kommt er irgendwann zu der Überzeugung, dass Jesus Recht hatte und dass ganz Jerusalem Unrecht hatte. Und da drängt sich ihm die Frage auf, dass er sagt, und ich, was mache ich jetzt? Er wusste ganz genau, dass von ihm eine Entscheidung gefordert war, für oder gegen Jesus Christus sich zu entscheiden. Der war nicht überredet, der Mann, sondern der war überzeugt. Der hat was gesehen. Und er wusste, dass er Gott Recht geben musste. Die Verurteilung Jesu geschah nicht einstimmig. Und vieles im Hohen Rat und im Volk ist geschehen, womit die Menschen mit ihrer Wut gegen den Heiland offenbar gemacht worden sind. Vor Gott, vor der Welt, vor den Engeln. Wir haben gestern Abend auch kurz darüber gesprochen, dass alle Menschen offenbar werden während ihres Lebens. Ob sie sich nun als Christen bezeichnen oder nicht. Es wird alles offenbar werden. Alles wird herauskommen. Und das Schöne ist, für die Christen ist das ein großer Trost, für die Welt bleibt es ein Ärgernis. Aber es wird alles offenbar werden und auch an Jesus Christus selber wurde offenbar, wer er ist. So ist auch die Ankündigung gewesen, der Maria gegenüber, als Simeon, wir haben gestern Abend kurz darüber gesprochen, als Simeon der Maria die Verheißung gibt, dass Jesus geboren wird, dann sagt er, siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Das war eine der Aufgaben Jesu, dass vieler Herzen Gedanken an ihm offenbar werden, weil er zu einem Zeichen wird, dem widersprochen wird. Aber die, die aus der Wahrheit sind, die verstehen, wer er ist. Und die verstehen auch den ganzen Wert des Evangeliums und die haben dann irgendwann auch den Mut, nach vorne zu gehen und zu sagen, das ist mein Herr, das ist mein Heiland. Nicht überredet worden, sondern überzeugt. Gott macht alle offenbar bei Leibesleben. Als Josef von Arimathea genauso wie der Nikodemus haben gespürt, dass Jesus Recht hatte, dass er die Wahrheit ist und in ihrem Innersten regte sich etwas, was ihrem Gewissen keine Ruhe gelassen hat. Sie wussten, dass sie in Bezug auf diesen Jesus Christus auch eine Entscheidung treffen müssen, an der sie nicht vorbeikommen und die ihnen auch niemand abnehmen würde. Und jetzt treffen sich beide, nämlich der Josef von Arimathea und der Nikodemus unter dem Kreuz von Golgatha. Da hat wahrscheinlich der der Josef von Arimathea ganz erstaunt geguckt, dass der Nikodemus kommt. Denn Jesus beschreibt Nikodemus als einen Lehrer in Israel, vielleicht den Lehrer in Israel, zumindest auch jemand, der gut bekannt war, jemand, der auch Einfluss hatte, der gehört wurde in der Öffentlichkeit. Genauso wie Josef von Arimathea, ein Ratsherr. Und der sagt, du hier? Und der Nikodemus sagt, und du? Na ja. Beide hatten etwas zu verlieren. Der eine Macht und Einfluss, der andere Ansehen. Beide trafen sich unter dem Kreuz Jesu. Und beide waren sich gegenseitig zum Trost, in der Gewissheit, dass das, was sie tun, richtig ist. Entgegen allen Konventionen, die das fromme Jerusalem, oder vielleicht muss man auch sagen, in den Tagen das wahnsinnige und das verrückte Jerusalem, ihnen aufzwängen wollte. Die beiden wussten ganz genau, dass das, was sie tun, richtig ist, dass sie den Leichnam Jesu abnehmen und dafür sorgen, dass er am Vorsabbat ein Begräbnis bekommt, so wie es ihm auch gebührt. Die wussten, dass ihr Handeln richtig ist. Und Christen sind keine sturen Leute. Okay, manchmal schon. Aber wir sollen keine Dickköpfe sein. Gut, manchmal schon. Aber die Gewissheit, in manchen Fragen des Glaubens hinzustehen und zu sagen, so ist es, und es ist eben nicht anders, sondern so, wie es die Schrift sagt, die dürfen wir uns dann und wann auch erlauben. Und die müssen wir uns auch erlauben. Und auch wenn ganz Jerusalem anderer Meinung ist. Und so war es bei den beiden auch. Die beiden sind wirkliche Freunde geworden unter dem Kreuz Jesu. Ich habe so bei mir gedacht, gut, vielleicht war der Nikodemus Baptist und der Josef von Arimathea war aus der Brüdergemeinde. Es war denen vollkommen egal. Oder der eine war ein Reformierter und der andere war ein Lutheraner. Am Mittwoch war ich in der lutherischen Kirche in Satteldorf, hinten im Schwäbischen dann. Und der Pfarrer sagt, wir sind auch ökumenisch. Wir haben bei unserem letzten Gemeindefest haben wir lutherisches Bier ausgeschenkt und kalvinistischen Wein. Und woher der dicke Kopf war, war dann auch egal. Also der war ein recht lebensfroher Mensch, aber ein feiner und guter Mann. Und ähnlich habe ich mir gedacht, vielleicht waren bis dahin der Josef von Arimathea und der Nikodemus auch in unterschiedlichen Glaubenskongregationen aufgehoben. Aber der Unterschied war ihnen egal in dem Moment. Der hat auch keine Rolle mehr gespielt. Die haben sich getroffen am Kreuz Jesu Christi. Und da war alles gut. Und zu sehen, dass Leute, dass einfache Leute und auch hochgestellte Leute zum Glauben kommen und ein klares Bekenntnis finden und den Mut haben, das auch zu sagen, ist immer für alle eine ganz glaubensstärkende Sache. Ich bin vor einigen Wochen bei der IVCG gewesen, großer Name, Internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute. Ich war da zu Gast und dann war jemand da, der einen Vortrag gehalten hat, der ist von der EADS, von dieser Europäischen Raumfahrtsbehörde und ist da irgendwo in den oberen Entscheidungsgremien auch drin. Und er hat eine so feine Predigt gehalten, eine Predigt war es eigentlich keine, war eher ein Vortrag über das Weltall, Zusammenstellung vor dem Hintergrund der Gottesfrage. Kann man am Weltall sehen, dass es einen Gott gibt? Ein Mann, der in dem Vortrag vor vielen Geschäftsleuten im Pforzheim gesagt hat, ich bin ein Sünder, ich brauche die Vergebung Jesu Christi. Es war so klar, es war einfach und war klar. Und er sagt, er ist zum Glauben gekommen in Amerika, er war damals zum Studieren in den USA und dann haben ihn Leute mitgenommen halt in die Gemeinde dort und er hat angefangen die Bibel zu lesen, hat gesagt, oh, das ist so schwer die Bibel zu lesen und zu verstehen. Und dann hat er gesagt, du liest solche schwierigen Bücher in Mathematik und Physik, dann soll es eigentlich auch möglich sein, die Bibel Stück für Stück zu erarbeiten. Das hat er auch gemacht und er hat dann dadurch einfach zum Glauben gefunden. Wie gesagt, er hat die Bibel gelesen, hat gesagt, ja, das ist wahr, was da steht. Und so, glaube ich, so war es auch bei dem Josef von Arimathea und bei dem Nikodemus. Denn beide brauchten sich nach der Aktion hier im Hohen Rat nicht mehr blicken lassen. Oder? Am Vorsabbat als Jude, Entschuldigung, einen Leichnam vom Kreuz runterzunehmen und dann auch nicht den Leichnam Jesu. Da sieht man nicht sehr gut aus, wenn man einen verschwitzten, verbluteten Leichnam von einem Stab, von einem Kreuz runterholt, glaube ich mal, am Vorsabbat. und den dann zu begraben, da verunreinigt sich der Jude. Und es war den beiden vollkommen egal. Ich glaube, dass in dem Moment, wo wir solche Wege gehen und wo wir vom Herrn, und ich glaube auch, dass die beiden auch vom Geist Gottes geleitet waren, dass wir einen ganz, ganz tiefen Frieden haben. Jesus sagt ja auch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden, den die Welt hat, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Und ich glaube, dass beide Männer in dem, was sie getan haben, absolut sicher waren, absolut fest waren und genau wussten, dass das, was sie tun, richtig ist. Was ist das für eine befriedigende Sache für ein menschliches Leben? Wie viele Dinge gibt es im Leben, wo man nicht genau weiß, was man tun soll? Wo man fragt, Herr, soll ich den Weg gehen oder jenen? Soll ich den Beruf erwählen oder den anderen? Ist das mein Lebenspartner, ja oder nein? Ja, was mache ich mit der und der Krankheit? Zu welchem Arzt gehe ich? Wie geht mein Leben weiter? Wie viele Ängste und Nöte und Fragen gibt es? Und plötzlich hat man irgendwo im Glaubensleben einfach, wenn man aus der Menge raustritt und sagt, ich kann nicht mehr anders. Und ich glaube, dass der Josef von Arimathea auch wusste, wenn er hier zweigleisig weiterfährt, dass er damit nicht als Persönlichkeit authentisch weiter existieren kann. Und es gibt heute zu viele Menschen, gerade in der christlichen Welt, entschuldigt, ihr wisst es besser als ich, auch in verantwortlichen Positionen, die zweigleisig fahren und die besser den Mut hätten zu sagen, das ist der Weg, den geht, oder? Zu viele Leute, die in der Zweigleisigkeit sind, in der Unentschiedenheit sind. Wir wollen keine radikalen Leute im Sinne von einseitig und blind, sondern wir wollen Menschen, die im Geist Jesu auch beide Seiten sehen und auch abwägen können. Aber wir wollen auch Menschen und wir suchen auch Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen. Und wenn wir sagen, dass wir Nachfolger Jesus sind, dann müssen wir damit rechnen, dass uns ähnliche Dinge geschehen, wie dem Herrn auch passiert sind. Es kann nicht anders sein. Jetzt kommt der Josef von Arimathea nach Hause und da sagt seine Frau, bist du noch bei Trost? Was hast du denn gemacht? Du machst uns ja unmöglich hier. Was sollen denn die Leute sagen, sagt man im Siegerland. Ja? Sollen denn die Leute, ich weiß nicht, was die Leute alles sagen. Ich weiß nicht, was die Leute von euch erzählt haben, alles, wenn ihr zum Glauben gekommen seid. Von mir haben sie erzählt, ich hätte eine Gehirnwäsche bekommen. Da habe ich gesagt, ja, in gewisser Weise ist das auch richtig. Ja. Ja. Was wird alles erzählt? Die Leute erzählen heute Hü und morgen Hott. Die Leute erzählen sich noch, ach, die erzählen sich bis zum St. Nimmerleinstag werden die erzählen, die Leute. Wenn man auf die Leute hört, dann kommt man gar nicht vorwärts, oder? Aber es kann schon sein, dass die Frau zu ihm gesagt hat, oder zu Nikodemus, wo kommst du denn? Wie siehst du denn aus? Du hast doch wohl nicht etwa, doch. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Wie soll ich denn in den Strickkurs gehen, ja? Wie willst du denn morgen im Sabbat, wo wir schon alles vorbereitet haben mit Essen und eingeladen haben, wie willst du denn deinen Ratskollegen gegenübertreten nach der Aktion? Es gibt's, dass ein Mann seinen Weg im Glauben geht und die Frau geht nicht mit. Es gibt auch den umgekehrten Fall, den gibt es, glaube ich, häufiger, dass eine Frau gläubig ist und der Mann geht nicht mit. Ich weiß auch von Brüdern, die kamen Sonntagmittags dann nach Hause, dann haben die Kinder die geärgert, haben denen die Suppe weggenommen, das Essen weggenommen, haben gesagt, Papa, du bist ja ein Christ, du musst ja auch mal dich bescheiden können. Es war richtiges Märtyrium, es gibt's. So stelle ich mir das hier auch vor. Dass die gesagt haben, wie soll denn das weitergehen, was hast du getan? In der Slowakei gab es ein Treffen von Brüdern, irgendein Jubiläum, dann sind ältere Brüder auch da gewesen, die unter dem Kommunismus auch gepredigt haben. Und ein Mann kam ganz gebückt, über 80, an den 90 Jahre alt, kam ganz gebückt nach vorne ans Mikrofon. Und dann hat er sein Zeugnis abgegeben, dann hat der Uwe Martin hat dann damals gefragt, wer ist das? Und dann hat ein Bruder von ihm gesagt, das ist ein älterer Bruder, der unter dem Kommunismus zum Glauben gekommen ist. Und zwar war der unterwegs zu einem Geburtstag, irgendwo in der Nähe von Bratislava, muss irgendwann 30er Jahre gewesen sein, 20er, 30er Jahre, und hat dann übergesetzt über die Donau, und weil es November, Dezember war und kalt und stürmisch, ist das Boot, womit er über die Donau übersetzen wollte, hat sich von diesem Seil losgerissen und ist weggeschwommen. Also das muss man sich vorstellen, das Boot war vorne und hinten festgebunden an einem Seil, ein Stahlseil. Und dieses Stahlseil ging von der einen Seite der Donau auf die andere und dann stieg man in diesen Nachen rein und zog sich an dem Stahlseil auf die andere Seite. Und der, durch die stürmischen Wellen ist das Boot dann irgendwann gekentert, vollgelaufen, abgerissen vom Seil und weg. Und er hing jetzt mit beiden Händen an diesem Stahlseil mitten in der Donau, in dem eiskalten Wasser drin und hat um Hilfe gerufen. Und niemand war da. Dann hat er irgendwann, als die Hände angefangen zu bluten und krampfig wurden, weil er hing halt einige Zeit, hat angefangen zu beten. Er hat gesagt, Jesus, wenn du mich hier rausholst, dann gehört mein ganzes Leben dir. Alles, was ich habe. Und kurz später hört er eine Stimme vom Ufer und jemand kommt rüber zu ihm mit dem zweiten Boot und holt ihn raus und rettet ihn. Und er geht nach Hause mit nassen Kleidern, kommt nach Hause und seine Frau macht ihm die Tür auf und sagt, wie siehst du denn aus? Wo kommst denn du her? Und dann erzählt er ihr die Geschichte und sagt, ich habe euch alle verkauft. Und sie sagt, wie verkauft? An wen denn? An den Herrn Jesus. Euch, die Kinder, dich, das Haus, alles. Wir gehen in die Mission. Und sie kommt auch zum Glauben und sie gehen in die Mission. Und durch den ganzen Kommunismus hindurch hat er gepredigt. Ein anderer Bruder sagte, ich habe nie Probleme gehabt zu predigen vom Herrn Jesus unter dem Kommunismus. Ich war bei den Soldaten und dann habe ich als Samstagabends gesagt, ich muss jetzt weg und wir haben 6 Uhr, wir haben Bibelstunde. Und dann haben die mich so verdutzt angeguckt und sie haben es nicht geglaubt, dann habe ich mich halt umgezogen und bin gegangen. Einfach ein Mann, der einfach, sag ich mal, wo man auch ein bisschen Mut einfach haben muss. Weißt du, das habe ich, glaube ich, in Satteldorf erzählt. Als wir in der Slowakei waren, dann war in der Speisekammer, also im Pfarrerhaus in der Speisekammer, in die Tür war mit dem Messer, in den Holzrahmen war was reingeritzt. Und weil weder der Uwe noch ich Ungarisch konnten wir es halt nicht lesen und haben uns gefragt, was heißt das wohl? Und nach ein paar Wochen habe ich den Uwe angerufen und sage, ich habe es mal gefragt, was es heißt, was da mit dem Messer nachts oder mit dem Messer in diese Speisekammer Türe reingeritzt wurde. Und er sagt, ja, er hat gefragt, den Pfarrer, das heißt, fürchte nicht die, die den Leib töten können. Und das hat der vorletzte Pfarrer, der dort war im Dienst, unterm Kommunismus in äußerster Depression in diese Speisekammer reingeritzt mit dem Messer. Fürchte nicht die, die den Leib töten können. Wenn wir da gewesen sind, am Anfang haben die Slowaken gesagt, die Deutschen reden zu viel. Ihr müsst mehr schweigen. Wenn ihr telefoniert, müsst ihr hören, ob es Knick macht in der Leitung oder Klack, dass irgendwo einer hat sich dann zugeschaltet. Ne? Das gibt es alles immer noch, von wegen freies Europa. Ich finde das Schöne und das Erfrischende bei den beiden hier, bei dem Josef von Arimathea und bei dem Nikodemus, dass beide den Mut hatten, zu diesem Jesus hinzugehen. Und es gab kein zu spät. Man hätte ja sagen können, gut, nun ist er schon gestorben. Für uns gibt es nicht zu spät. Aber der Herr ist auferstanden. Und der kannte seinen Nikodemus und seinen Josef von Arimathea. Und so schön finde ich dabei, dass die beiden sich treffen. Die kommen zusammen und sehen sich und sagen, du auch, bist auch ein Jünger Jesu. Ja. Ja. Und du, was hast du da im Eimer? Das sind 2-3 Eimer, wasservoll, 2 Anstreichereimer, jeder 15 Liter, also mehr davon noch. Ein Freund von mir hat gesagt, da kann man 3-4 Leute mit einbalsamieren, aber er hat halt alles mitgebracht, was er hatte. Und die beiden sehen sich und sind sich zum Trost und zur Gemeinschaft auf dem Weg des Herrn. Und ich finde es so schön, diesen Glaubenstrotz, den die mitbringen, gegen alle Widerstände zu sagen, hier ist ein Punkt, hier ist ein Weg für mich, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Als ich zum Glauben kam, war ich auch befreundet. Meine Frau ist hier, deswegen darf ich das auch ganz offen sagen. Ich habe die Freundschaft damals beendet, weil ich gesagt habe, das ist die Chance meines Lebens. Wenn das wahr ist, ist es wert, alles andere zurückzulassen. Wenn es nicht wahr ist, kann ich schnell wieder umdrehen, oder? In der Welt geht man ja ganz schnell. Es geht ja schneller als umgekehrt. Manchmal ist es wert, Dinge einfach wegzugeben, damit man das erreicht und erhält, was niemand mehr wegnimmt und was nicht mehr zerstört werden wird. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in leinene Tücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen, zu begraben. Und dann hatte Josef von Arimathea diesem Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt und sind im Glauben gegangen. Das würde ich uns wünschen heute. Wie sind die christlichen Kreise oft so klein? Wie sind die alle so zerstritten? Wie sind die alle so kaputt? Wie sind die manchmal, Entschuldigung, wie sind die manchmal so altbacken, so überaltert? Wie sind wir so wenig lebensnah? Im Glauben, den Glauben mitzunehmen in den Alltag. Wir müssen lernen, auch im Alltag, auch im Berufsleben, den Glauben mitzunehmen und den Glauben zu leben. Sonst wird uns kein Geist Gottes gegeben werden können. Wenn ich montags bis freitags in meinem Geschäft unlautere Hantierungen treibe, dann kann ich sonntags nicht beten und predigen. Das geht nicht. Das geht genauso auch zu Hause, wenn ihr Hausfrauen seid oder wo auch immer, sondern nur, wenn wir wirklich auch den Herrn mitnehmen in unseren Alltag, dann gibt der Herr uns auch Gnade und auch Licht und auch Verständnis. Und so wie der alte Eli irgendwann so blind war und so alt war und so ein schwerer Mann geworden war, dass er rückwärts umfällt, als er hört, dass die Lade Gottes gestohlen ist, so war Mose in der Wüste jung geblieben, frisch geblieben, wach geblieben. Der war lebendig. Und genauso geht es uns auch im Glauben. Ich habe mit einem Bruder gesprochen in Aachen, auch ein Prediger. Und da sage ich auch, ja, der inwendige Mensch, der wird von Jahr zu Jahr erneuert werden. Von Mal zu Mal. Und dann sagt er, ja, stimmt, ich mache auch viel Kreuzworträtsel, damit ich auch geistig wach bleibe. Ich muss gestehen, ich habe auch ein bisschen geschmunzelt, aber ich war auch ein bisschen traurig. Ja, mir ging es genau wie euch auch. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll da drauf. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, aber ich war auch ein bisschen traurig, weil eigentlich hätte ich eine andere Reaktion erwartet von ihm. Dann gab es einen jungen Prediger, den habe ich gefragt, meine Frau hat mich unter dem Tisch dann angestummt. So, sagt er. Sag ich, was ist das Wichtigste in deinem Dienst? Weil ich mal den Bernhard Focken gefragt habe, weiß nicht, ob ihr den kennt, den Prediger aus Ostfriesland, glaube ich. Sag ich, was ist das Wichtigste in deinem Dienst? Was wäre der wichtigste Rat, den du mir geben würdest? Und dann sagt er zu mir, Seelsorge, einmal oder zweimal. Nicht, dass du die Leute an dich bindest. Fand ich toll, kann man immer fragen. Ich habe Uwe Martin gefragt, was ist das wichtigste Buch neben der Bibel, was du gelesen hast? Ja, und da hat er mir ein Buch empfohlen, da lese ich heute noch gerne drin. Und den jungen Prediger habe ich gefragt, was ist das Wichtigste in deinem Dienst? Ja, sagt er, es gibt halt zwei Gruppen in der Gemeinde, die sind zerstritten, jede Gemeinde ist zerstritten mittlerweile, ist ja wichtig für den Pastor, dass die Gemeinde zerstritten ist, dann hat er Frieden, ja, er kann immer ausgleichend wirken. Ist ja gemein auch, aber ich bin ein bisschen zynisch, wenn ich das so sage. Er sagt, jetzt sind zwei zerstrittene Gruppen und die will er zusammenführen, da wollen wir Grillfeste machen und auch Gemeinsamkeiten und so weiter. Ja, sag schon, die Predigt von Jesus Christus? Ja, das ist ja selbstverständlich. Ja, wenn es so selbstverständlich ist, warum sagt man es denn nicht? Dann waren wir am Bodensee, haben wir den Jürgen Schwarz besucht, ja, den kennt ihr nicht. Wir haben auch so eine Bibelarbeit gemacht da unten mit dem Bruno Schwengler und hatten dann eine Teestubenarbeit auch. Und ich habe ihn auch gefragt, Jürgen, was ist das Wichtigste in deinem Dienst? Meine Frau mich wieder angestummt, war ja auch okay. Und dann sagt er zu mir, dass die Menschen von Jesus Christus hören. Und dann habe ich gesagt, tschakka. Das war die richtige Antwort. Es geht nicht darum, ob jemand falsch oder... Ja, aber einfach, dass jemand weiß, worum es geht. Und nicht lang links und rechts, sondern das war ihm das Allerwichtigste. Und dann kommt alles, kann auch alles hinterherkommen, was man auch... Wir haben am Freitagabend einen amerikanischen Abend gemacht bei uns in der Gemeinde. Mit Popcorn und mit Hamburgern und mit einem Film dazu. Einfach, dass die Jugendlichen sich treffen, dass sie ihre Klassenkameraden einladen. Wir haben eine kurze Andacht gemacht dazu, klar, keine Frage. Damit man auch Menschen einmal einfach anspricht, dass die Leute sich auch ein Stück weit bei uns wohlfühlen, damit sie mit dem Evangelium in Kontakt kommen. Und damit man ein bisschen die Offenheit irgendwo auch pflegt. Es gibt beides. Es gibt Zeiten, wo man gute Zeit hat, wo Dinge offen sind und wo Freiheit ist und wo Freude und Kraft und wo alle Dinge gut sind im Glauben. Und es gibt natürlich auch Zeiten, wie Josef von Arimathea und wie der Nikodemus die durchgemacht haben. Die gibt es auch. Es gibt auch Zeiten, wo man mal eine einsame Wegstrecke geht. Und es gibt beides im Glauben. Es gibt Zeiten, wo es Zerbruch gibt und es gibt Zeiten, wo Gott sagt, das hast gerade recht gemacht. Mach mal nur gerade so weiter. Das ist der Weg, steht in Jesaja. Den geht. Nur mal zuversichtlich. Und habt mal keine Angst. Und manchmal sagt die Bibel auch, dass wir einen gewissen Stolz im Glauben auch haben dürfen. Ich sage das ganz bewusst vorsichtig, aber ich sage es ganz bewusst auch zu dem Ausdruck. Ich habe es gestern Abend schon mal kurz angedeutet, weil mir das wichtig ist. Wenn wir von Zerbruch reden, dann dürfen wir auch von Aufbau sprechen, oder? Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir sollen lernen, vor Gott in seinem Geist demütig zu sein, dürfen wir auf der anderen Seite auch sagen, hier dürfen wir auch hinstellen und sagen, hier stehe ich, kann nicht anders. So, und das bin ich. Und der Johannes sagt in einer ganz selbstbewussten Art und Weise, wir wissen, dass wir in der Wahrheit sind und die ganze Welt ist in der Lüge. Das muss man erstmal sagen, oder? Und der Paulus auch, das war ein ganz selbstbewusster Mann. Der hat gesagt, ich habe vor, über euch von da nach da zu gehen, aber ja, so wie der Herr will. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir wirksam war. Der hat diese Ausgewogenheit gehabt und diese Balance. Und die dürfen wir auch haben. Ich habe letztens gelesen von jemandem, ein jüdischer Mann hat einen Witz erzählt, und zwar vom Rabbi. Der Rabbi hat immer rechtsradikale Literatur gelesen. Da haben sie ihn gefragt, warum liest du die? Ja, sagt er, wisst ihr, wenn ich bei uns in den Gemeinden bin, in den jüdischen Gemeinden, wir sind immer so klein und wir sind alt und wir sind schwach. Und, aber wenn ich diese Literatur lese, dann lese ich, wie reich wir sind und wie groß. Und ich lese gerne gute Dinge über mein Volk. Ja. Beides gehört zusammen. Und deswegen sage ich, einerseits folgen wir einem verachteten Gott nach. Aber es kommt auch eine Zeit, in der alle Schmach vom Volk Gottes weggenommen werden wird. Die wird auch kommen. In der es kein Leid geben wird, kein Geschrei, in der die Schwachen stark sein werden und die Starken schwach, in der die Klugen töricht sein werden und die Törichten werden klug sein, in der die ganze Welt voll sein wird von der Erkenntnis Gottes, wie das Wasser das Meer bedeckt, in dem dem Volk Gottes Genugtuung geschehen wird und vor allem dem Sohn Gottes Genugtuung geschehen wird. Es wird eine Zeit kommen, in der die mit Jesus Christus herrschen werden, die hier in der Zeit niemals süchtig waren nach Macht, die, die hier Demut gelernt haben, die, die hier verachtet waren, vielleicht auch ein Stück weit verlacht waren, die werden mit Jesus Christus herrschen. Die, die sich zu Jesus Christus bekennen, im Gehorsam waren in der Zeit, in der die Menschen nichts von ihm wissen wollten, die werden mit ihm herrschen. Diese Zeit wird kommen. Niemand kann sie aufhalten, kein Engel, kein Teufel. Niemand kann diese Zeit aufhalten, wo Jesus Christus Herr sein wird und wo er herrschen wird. Es wird gewiss kommen und es wird nicht verziehen, so sagt die Schrift. Und so wird es auch sein. Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen befehlen, als dem treuen Schöpfer in guten Werken. Nehmt das vielleicht mit, diese Bruderschaft dieser beiden Männer, Josef von Arimathea und Nikodemus, glaube ich, die hat sie durchs ganze Leben getragen. Da gab es noch zwei, die waren Freunde geworden über dem Tod Jesu. Ne? Das war der Pilatus und der Herodes. Ja? Die waren auch Freunde geworden. Aber die Freundschaft, da möchte ich nicht tauschen mit. Das war eine andere Freundschaft. Und der Pilatus ist irgendwo in Rom in der Gosse geendet. Wie der Herodes sein Leben beendet hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins, dass die zwei Männer mit niemandem auf der ganzen Welt mehr tauschen wollten. Und das wünsche ich euch auch, ja, dass wir diese Freude haben. Und auch, dass ein Stück weit mal diese Bruderschaft, Schwesternschaft auch erlebt, die irgendwo eine Freundschaft auch mündet auf dem Weg mit dem Herrn. Amen.